Hallihallo und herzlich willkommen bei Work and Nerd, dem Podcast von und für selbstständige Nerds. Ich sitze hier wieder bei wunderbarem Wetter draußen. Die Sonne scheint durch mein Plissé in meinem Büro. Und natürlich bin ich auch wieder nicht alleine, sondern der wunderbare Frederik ist auch wieder mit dabei.
Ja, moin moin von meiner Seite und beim Wetter hast du mir kräftig was voraus. Also hier ist es komplett grau in Hamburg, immerhin regnet es nicht, aber das ist mal wieder typisches Hamburger Wetter gerade.
Ja, im Norden ist es ja immer ein bisschen kühler, wird ja gesagt, als bei uns hier unten im südhessischen Kessel.
Ja, das dürfte meistens so sein und wir haben auch April. Jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, ne? Also Aprilwetter kann man hier wirklich wahrnehmen. Aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken, sondern wir wollen auch heute mal wieder Themen für Selbstständige beleuchten. Und zwar Erfolgsfaktoren für Selbstständige. Also wodurch kann eine Selbstständigkeit erfolgreich werden? Das ist unser Thema heute.
Genau. Finde ich ein sehr schönes Thema. In den letzten beiden Folgen hatten wir ja schon drüber gesprochen, warum wird man überhaupt selbstständig und wie wird man überhaupt selbstständig? Und der Erfolg in der Selbstständigkeit ist natürlich so ein bisschen auch das Dritte, also auch so einer der Gedanken, den ich mir am Anfang gemacht habe. Wie schaffe ich es denn jetzt auch, dass meine Selbstständigkeit möglichst schnell erfolgreich wird, damit ich auch selbstständig bleiben kann?
Ja. Das ist natürlich mega wichtig. Das Ganze soll ja nicht nur idealerweise ein Ausprobieren sein und ich schnupper mal rein in eine Selbstständigkeit. Also kann man alles machen, ne? Also spricht nichts gegen. Aber wenn man hauptberuflich selbstständig sein und bleiben möchte, dann müssen ein paar Dinge einfach stimmen oder mal ganz krass formuliert, damit man überhaupt auch nur 1 Euro Umsatz macht, müssen bestimmte Dinge stimmen und über die sprechen wir jetzt. Und ich finde aber, wir sollten damit anfangen, einmal zu definieren oder zu beleuchten, was heißt überhaupt erfolgreich sein oder was bedeutet Erfolg, wenn man selbstständig ist? Was bedeutet Erfolg für dich?
Also im ersten Moment ist natürlich erstmal finanzieller Erfolg das, was man direkt im Kopf hat, ne? Was ich auch direkt im Kopf habe, weil mein Vermieter möchte schon auch Geld von mir haben, jeden Monat. Und die Selbstständigkeit muss das natürlich auch irgendwie abdecken. Andersrum gibt es natürlich auch andere Faktoren, die eigentlich in diesen Erfolg mit reinzählen. Also Themen wie auch das eigene Glück, also das eigene Glücklichsein, finde ich. Ja, weil alles Geld bringt dir nichts, wenn du super unglücklich bist. Ja. Und auch so Themen wie Freiheit, was ja für viele auch irgendwie am Glück mit dranhängt, denke ich.
Ja. Ja, und also ich würde sagen, diese Faktoren haben in den letzten Jahren auch ganz stark an Bedeutung gewonnen. Es gibt ja auch nicht wenige Dienstleister, die mit diesem Attribut werben. Ne? Also mach dich selbstständig, dann bist du frei, so ungefähr. Da gibt es also diverse, die das so als Hauptargument nehmen. Und Freiheit bedeutet vielleicht auch die örtliche Freiheit, also Stichwort irgendwie digitale Nomaden, ja, so ins Ausland gehen, von überall arbeiten können. Das ist ein wesentlicher Punkt für viele, gerade jüngere Leute. Und natürlich die Freiheit selber zu entscheiden, also eben keinen blöden Chef, keine blöde Chefin über sich zu haben. Das ist sicherlich auch so ein Freiheitsaspekt, der auf der anderen Seite auch immer wieder zu Unsicherheit führt, auch ein bisschen Angst machen kann, also wirklich komplett selbstverantwortlich zu sein. Ja, man kann ja sonst bei schlechten Weisungen und einer schlechten Firmenstrategie als Angestellter immer sagen, ja, ich bin nicht schuld, ja, sondern oben der Vorstand ist schuld, die Geschäftsführung ist schuld. Ich habe mein Bestes getan, aber wenn die Pläne schlecht sind, dann kann auch nichts Gutes bei rauskommen. Und das muss man sich bei einer Selbstständigkeit natürlich selbst anlasten, wenn es denn so wäre. Aber wie auch immer, also ich finde, du hast völlig recht. Es gibt diesen finanziellen Faktor, Geldfaktor, es gibt den Wohlfühlfaktor, so würde ich das einfach mal betiteln. Ja. Und das muss zusammenpassen. Oder wie sagte auch gerade einer meiner Kunden so schön, ja, Frederik, wenn ich mir nicht 30 Tage Urlaub leisten kann im Jahr und auch irgendwie das gleiche Geld verdiene wie vorher in meiner Führungsposition als Angestellter, dann kann ich es auch gleich lassen. Und ich fand das sehr, sehr logisch und sehr klar und sehr deutlich formuliert. Normalerweise bin ich das immer, der als Gründungsberater das Menschen sagt, wenn die dann so total tief stapeln und irgendwie keine Altersvorsorge einplanen finanziell und keine Urlaubsrücklagen und dann so ganz vorsichtig planen und sagen, ja, naja, also ne, in den ersten 3 Jahren, da ist ja Urlaub bestimmt kein Thema. Und dann sage ich, aber lass uns doch mal auf die Zahlen gucken, wie sie sein müssen, damit du dir Urlaub leisten kannst. So, und dann muss der Umsatz halt nicht sein, ich sag mal 35.000, sondern vielleicht 50.000, damit dann irgendwie alles passt und man so leben kann, wie man es gewohnt ist. Naja, und dieser Kunde, von dem ich gerade spreche, der hat das selber einfach gesagt und ich fand das richtig gut. Und ich finde, mit der Einstellung sollte man auch reingehen, zumindest immer in eine hauptberufliche Selbstständigkeit.
Ja, das finde ich sehr schön und ich erinnere mich so ein bisschen, das Gespräch hatten wir damals in meiner Gründung tatsächlich auch. Und es ist halt wirklich so eine Sache der Perspektive. Also einem wird ja auch ganz, ganz häufig, zumindest hier in Deutschland, eingeredet, dass Selbstständigkeit schwierig ist und schlimm ist und man arbeitet 24/7 und am Ende holt sich sowieso das Finanzamt alles vom Umsatz, ja, alles vom Gewinn, ne? Ah. Und da finde ich es ganz schön, wenn du halt dann auch in deiner Position, in der du auch Gründende begleitest, sagst, okay, so schlimm ist es eigentlich gar nicht und hör mal auf, so nur an die negativen Sachen zu denken und plan doch einfach mal den Best Case, schau doch einfach mal, wie das Ganze auch positiv betrachtet werden kann.
Ja, das ist wirklich auch so eine Art Framing, das sind irgendwelche Glaubenssätze, teilweise ja wirklich Sprichworte, also dieses Selbst und Ständig und so, ne? Und ohne Fleiß kein Preis, das kann alles auf Selbstständigkeit natürlich beziehen und da ist im Kern ja auch immer was dran. Also in Hamburg sagen wir immer gerne, von nichts kommt nichts, so,
ja,
in Hamburg exklusiv, aber das ist so und den Spruch bringe ich manchmal auch. Dann gibt es ja auch mal Gründerinnen, die, ja, vielleicht auch sagen Gründerinnen und Gründer natürlich, ja, die ersten 6 Monate, wenn sie vielleicht noch den Gründungszuschuss oder andere Fördermittel bekommen, es recht langsam angehen lassen. Und das sollte man halt schon auch nicht. Man muss schon selber dafür sorgen, dass man einen guten Start hat. Aber also erstens muss man natürlich nicht alles selbst machen. Punkt. Mhm. Ja, dafür gibt es ja KI und nette Menschen, die auch irgendwie Assistenztätigkeiten anbieten. Ob nun eine virtuelle Assistenz oder dann eben auch ein Steuerberater oder andere Dienstleister, die einen unterstützen in der Selbstständigkeit und natürlich ja schlaue Programme, ob nun mit oder ohne KI. Also man muss längst nicht alles selbst machen, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich würde jede Selbstständigkeit von Anfang an so planen, dass sie mir wirklich auch Freude bereitet, dass sie mir Spaß bringt, dass ich mich wohlfühle. Und das tut sie halt auch dann, wenn ich auch mal ein bisschen Erholung habe und wenn ich meine Batterien wieder aufladen kann, auftanken kann und das vielleicht dann nicht nur am Wochenende, sondern wirklich auch mal in einem ordentlichen Urlaub. Und so, da hat jeder andere Ansprüche und das würde ich sagen, ist auch so ein bisschen ein Altersding, ne? So ein irgendwie 50, 60-Jähriger braucht vielleicht auch mehr Urlaub als jemand, der Mitte 20 ist. Aber das sind alles so Punkte, die man schon von Anfang an mitplanen sollte. Aber ich würde sagen, also ich glaube, das versteht jeder unserer Hörerinnen und Hörer. Wir sollten zu den harten Erfolgsfaktoren kommen. Und das würde ich gerne einläuten mit dem Thema Know-how, also mit deinem persönlichen Können, was auch immer deine Geschäftsidee ist, du musst in der Lage sein, sie umzusetzen, zumindest so weit, dass das Ganze funktioniert. Also auch da kann man sich von außen Hilfe holen, aber am Ende muss man schauen, dass der Laden läuft. Dafür gibt es wieder natürlich ganz viele Unterpunkte, aber man braucht ein Grund-Know-how, um etwas zu starten. Und da gibt es natürlich je nach Geschäftsmodell ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Also ich starte mal mit einem, ja, wenn du dich als Rechtsanwalt selbstständig machst mit eigener Kanzlei, dann musst du halt Rechtsanwalt sein. Punkt. So, das wäre schon mal so ein ganz hartes Kriterium, ähnlich auch bei Ärzten, bei Notaren, bei Architekten. Also da brauchst du ja sogar eine Erlaubnis, du musst Kammermitglied sein und so weiter. Also du musst ein abgeschlossenes Studium und so weiter mitbringen, um da überhaupt tätig sein zu können.
Richtig. Und zusätzlich also zu diesem fachlichen Know-how, finde ich, kommt auch immer noch dieses Selbstständigkeits-Know-how zumindest zu einem gewissen Punkt mit on top, weil man ja schon auch wissen sollte, wie man diese Selbstständigkeit jetzt auch gestaltet in finanzieller Hinsicht. Also wie berechne ich vernünftige Stundensätze? Was darf ich in der Werbung sagen? Was darf ich nicht sagen? Das Thema, was wir auch letztes Mal hatten mit Steuerrücklagen, Krankenkassenrücklagen, wie versichere ich mich überhaupt? Das kommt ja alles nochmal als Wissen on top zu dem eigentlichen Fachwissen.
Ja. Das hilft enorm und da kann man natürlich wirklich böse, ja, auf die Schnauze fallen. Ich sag's mal so ganz konkret, wenn man diese Sachen nicht auf dem Schirm hat, irgendwann kriegt man böse Post vom Finanzamt und erschreckt sich sehr und ja, hat möglicherweise Zahlungsschwierigkeiten, wenn man nichts zurückgelegt hat und so weiter. Aber da sind wir schon wieder bei den negativen Seiten, da wollen wir gar nicht so sehr hin. Aber natürlich ist eine Selbstständigkeit ein Stück weit anspruchsvoll und man muss eine gewisse Lernbereitschaft mitbringen, sich diese Dinge anzueignen und zumindest anzunähern, dass man schon mal weiß, worüber man spricht. Und dann gegebenenfalls wieder Expertinnen und Experten von außen, die einen da unterstützen. So, aber dieses Know-how, ich würde da gerne mal diesen Kontrast bilden zwischen Berufen, für die du extremes Know-how brauchst, also was so ganz offiziell verbrieft ist in irgendwelchen Urkunden und sonst darfst du den Job gar nicht machen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Berufe, die nicht gesetzlich geregelt sind. Also wenn wir mal an sogenannte einfache Dienstleistungen denken, also so genannt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das trivial ist. Da braucht man auch natürlich Know-how und einen guten Kundenumgang und so. Das brauchst du immer, aber eben Berufe, die nicht gesetzlich reglementiert sind. Auch da wieder ein paar Beispiele. Also jeder darf sich Unternehmensberater nennen, jeder darf sich Gründungsberater nennen und jeder darf sich als virtuelle Assistenz zum Beispiel selbstständig machen, ja, um mal so ein bisschen auch über das zu sprechen, was wir machen unter anderem. Und da gibt es ja viele, viele andere Berufe, die genauso sind. Ich möchte mal Coaching auch nennen. Jeder darf sich Coach nennen, jeder darf sich Berater nennen. Da gibt es einfach gar keine Reglementierung. Und da gibt es natürlich auch ein paar Menschen, die sich hinsetzen und sagen so, ja, ich habe jetzt mal so, keine Ahnung, 2, 3 Artikel gelesen oder 2 schlaue YouTube-Videos gesehen. Ich werde jetzt, ich sag's einfach mal, Coach. Ja, so, der Beruf ist ein bisschen verschrien, auch für Menschen, die da teilweise wirklich keine richtige Ausbildung haben und dann eben als Coach auftreten, teilweise ja auch wirklich erfolgreich. Aber so ist es halt. Ne? Einige Berufe sind gesetzlich geregelt, andere nicht. Und für mich selber sollte ich immer realistisch beurteilen, kann ich das, beherrsche ich das, wie weit komme ich mit meinem Wissen, kann ich so ein bisschen Learning by Doing betreiben, was für einzelne Projekte durchaus ja auch eine Empfehlung sein kann. Also gibt ja diesen Spruch, also erst verkaufen und dann das Projekt aufsetzen, so ungefähr. Ja, und ich mag das, ich mag diese Einstellung. Ich mag auch die Einstellung Always Beta, so unter dem Motto, nichts ist jemals richtig fertig, aber so ein Grund-Know-how brauchst du halt, wenn du anderen Leuten Know-how verkaufen willst. Und ich glaube, dass Kunden das auch sehr schnell durchschauen, wenn du dieses Know-how nicht hast.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, letztendlich, du kannst denen ja nicht erzählen. Also es ist so, als würde ich jetzt hingehen und sagen, ich habe super viel Ahnung von IT-Infrastruktur und Server und das würde man so schnell durchschauen, weil ich mit diesen ganzen Fachwörtern gar nicht klarkommen würde. Und die meisten Kunden sind ja doch auch clever genug und haben vielleicht auch so ein Grundverständnis, ja, und merken dann so, was redet sie denn da oder was redet er denn da?
Ja,
genau.
Also ich glaube, man kann, wenn man vielleicht wirklich auch talentiert ist, so als Blender, dass man schon irgendwie vielleicht auch, ja, Kunden und Aufträge gewinnen kann, ohne jetzt ganz tief in einer bestimmten Materie drin zu sein. Also gerade bei Dingen, die man von außen gar nicht so beurteilen kann. Also IT, ich fand das Beispiel super gerade von dir, Theresia. Also da fliegt man einfach super schnell auf, ja. Aber bei anderen Themen dann möglicherweise auch nicht, ja. Und da kann man also schon sonst was erzählen. Und deswegen finde ich es immer wichtig, wenn man sich Dienstleister sucht, dass man wirklich auch schaut und hinterfragt, was gibt's da für Referenzen. Auch die können gefälscht sein, ja. Aber und im Gespräch rausfindet, passt die Person zu einem, strahlt die wirklich auch Kompetenz aus und man kann das alles ein Stück weit vorgaukeln, aber eben nicht bis in die Tiefe. Und insofern kann ich also jedem, der gründet, einfach nur raten, habt bitte das nötige Know-how, was da gebraucht wird. Ihr müsst vielleicht nicht die Top-Expertinnen und Experten sein, zu denen werdet ihr dann vielleicht mit der Zeit. Also ich muss auch ganz offen sagen, auch ich als jemand, der 22 Jahre selbstständig ist, lernt immer noch dazu. Es kommen immer mal neue Geschäftsmodelle, neue Fragen, auch nach so langer Zeit. Das ist natürlich seltener geworden oder erheblich seltener geworden. Aber natürlich lerne auch ich noch dazu und werde oder erweitere mein Wissen immer weiter. Und das ist ja auch völlig okay und das ist normal. Aber ich brauche ein solides Grundwissen, um zu starten. Zumindest wenn ich Wissen verkaufe, wenn wir es jetzt mal übertragen auf Geschäftsmodelle, die wirklich vor allem von Branchenfremden gestartet werden, oft ja auch im Nebenberuf, dann denke ich zum Beispiel an E-Commerce. Und das ist ja auch wirklich verlockend zu sagen, ich stelle entweder selber etwas her oder ich kaufe etwas günstig ein, verkaufe es teurer auf irgendeiner Plattform, auf Amazon, auf Etsy, wo auch immer, oder im eigenen Online-Shop. Dafür brauche ich vermutlich jetzt kein Fachwissen explizit, sondern ich brauche eher das, was du genannt hast, so als Gründungswissen. Ich muss dann halt mit diesem Shopsystem umgehen können. Ich muss lernen, wie Online-Marketing funktioniert. Ich muss vielleicht auf die harte Tour lernen, was da alles an Gebühren oder an Provisionen abgeht an die Plattformbetreiber und so weiter und so fort. Aber ich kann natürlich theoretisch komplett fachfremd einsteigen mit dem Online-Verkauf von irgendetwas.
Ja klar, da ist ja dann auch wieder der Unterschied, wenn man eine Dienstleistung, so wie wir verkaufen ja in gewisser Weise unser Wissen, was wir dann auch haben müssen, genau. Ist ja kein Produkt, was wir fremd beziehen können und weitergeben können. Ne? Und das ist so im E-Commerce doch ein Vorteil. Ich meine, auch da, wie du schon gesagt hast, Shopsysteme, Gebühren, die dranhängen. Also man sollte da schon auch einiges wissen, aber wenn man es nicht weiß, dann fällt man vielleicht ein, zweimal auf die Schnauze und lernt dann daraus oder schaut sich den dritten YouTube-Kurs darüber an, wie man so ein E-Commerce aufbaut, wie man Dropshipping betreibt, wie man, keine Ahnung, wie Waren kalkuliert und verkauft. Aber es ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn du wirklich dein eigenes Fachwissen an Mann oder an die Frau bringen willst.
Genau, genau. Ne? Also ohne jetzt das Know-how, was man für E-Commerce braucht, kleinzureden, ne? Darum soll es gar nicht gehen. Also gerade wenn man das sehr erfolgreich betreiben will, dann braucht man, glaube ich, schon wirklich tiefes Know-how von diesen Systemen und natürlich auch wieder von Marketing und so weiter. Aber es ist dann eben, du hast völlig recht, es ist kein Fachwissen, das man verkauft, es sei denn, man wird dann E-Commerce-Berater oder Beraterin. Das kann man ja dann nebenbei noch machen, wenn man da wirklich sehr gut drin ist. Und ja, da gibt es halt viele andere Sachen. Ich finde es immer wieder spannend, wenn Menschen dann so merken, dass sie ein gewisses Talent in Dingen haben und daraus dann schließen, ich sollte mich wohl in dem Bereich selbstständig machen. Und das ist manchmal halt eine total super Idee und manchmal auch keine so richtig gute Idee, weil das dann vielleicht etwas ist, was niemand haben will. Also etwas gut zu können, heißt ja noch nicht, dass man dafür auch Geld bekommt. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Also außer Know-how braucht es auch eine Nachfrage und eine passende Zielgruppe. Ich würde die beiden Punkte mal zusammenfassen. Also du brauchst Menschen oder Firmen, die deine Leistung brauchen oder deine Ware, die du verkaufst oder was auch immer du da als Geschäftsmodell hast. Und ja, da genau könnte ich diverse Beispiele bringen, aber du kennst da bestimmt auch welche, wo das vielleicht nicht so gepasst hat. Und man muss ja auch erstmal rausfinden, wer ist denn die perfekte Zielgruppe? Also bei ganz vielen Leuten ist dann die Top-Zielgruppe jemand anders als das, was im Businessplan stand. Wie war das bei dir? Also hast du da Unterschiede gemerkt im Laufe deiner Selbstständigkeit?
Ich habe ja meine Selbstständigkeit so im Lauf ein, zweimal angepasst, weil ich am Anfang auch die Zielgruppe hatte, mittelständische Unternehmen, hatte auch tatsächlich ein, zwei mittelständische Unternehmen als Kunden, habe das Ganze dann aber ja jetzt auch immer weiter gewandelt, dass ich jetzt die Zielgruppe Solo-Selbstständige und Inhaber von kleinen Unternehmen habe, weil das viel, viel besser zu meiner Leistung passt, weil es da viel, viel mehr nachgefragt wird. Aber es war halt eine Erkenntnis, die sich zum Beispiel auch mit der Zeit und mit der Erfahrung dann erst rauskristallisiert hat. Glücklicherweise ist es ja auch irgendwie alles, also ist es ja eine Leistung, die grundsätzlich nachgefragt wird, so die Sachen, die ich tue. Ich hatte ja früher meine GbR mit einem ehemaligen Geschäftspartner, wo wir versucht haben, so ein bisschen über Community- und Content-Geschichten im Pen-and-Paper-Bereich tatsächlich auch Geld zu verdienen.
Ja.
Und das war so ein Traum von, wir machen unser Hobby zum Beruf. Und grundsätzlich ist das Ganze auch nachgefragt. Dieses ganze Community-Thema, der ganze Content drumherum war schon nachgefragt. Aber das war halt leider nichts, für Menschen dann auch wirklich bereit waren, Geld auszugeben. Das heißt, das ist halt auch so ein nächster Punkt. Besonders in diesem Bereich Hobby zum Beruf machen, ist das denn überhaupt was, wofür Menschen zahlungsbereit sind?
Ja, genau. Das ist der springende Punkt. Und da gibt es ja manchmal wirklich auch Dinge, die in anderen Ländern funktionieren und bei uns noch nicht. Also in den USA gibt es ja Leute, die im Supermarkt dir die Tüten einpacken,
ja,
zum Beispiel. Ja, und dann gibt man denen irgendwie einen Dollar oder sowas und die Welt ist in Ordnung. Und dieser Service wird hier in Deutschland ja nicht angenommen. Haben schon Supermärkte ausprobiert, wird hier nicht angenommen. Und wenn, dann wird nicht bezahlt. Aber eigentlich ist es hier eher so, hey, fass meine Einkäufe nicht an. Ja, so, das ist ganz spannend. Und aber auch, du hast ja eben über Rollenspiel gesprochen, über Pen and Paper, der bezahlte Spielleiter oder die bezahlte Spielleiterin in USA relativ üblich, soweit ich weiß, relativ verbreitet schon und in Deutschland, glaube ich, so gut wie gar nicht etabliert. Also ich hatte mal einen Gründer, ich glaube vor 2 Jahren, der hat sich in dem Bereich selbstständig gemacht und wollte es zum Hauptberuf machen. Da war ich ein bisschen skeptisch und er hat es aber, ne, also alles gut ausgerechnet. Also ich habe gemerkt, das ist nicht nur eine Idee, sondern wirklich auch insgesamt gut durchdacht. Aber also mein Stand war zumindest, dass da nach einem halben Jahr nicht allzu viel passiert war. Also ich glaube, er hatte 3 Buchungen und dann Gesamteinnahmen irgendwie, weiß nicht, 150 Euro oder sowas. Und das reicht natürlich nicht. Muss man schauen, wann die Idee dafür dann oder wann die Zeit dafür reif ist. Ich hoffe es, ehrlich gesagt, so. Aber ja, man muss schauen, ne? Also ich glaube, Nachfrage ist das eine. Und also der Marketing-Mensch meint mit Nachfrage ja wirklich auch bezahlte Nachfrage. Also Nachfrage ist nur das, oder eine echte Zielgruppe ist nur derjenige, der eine Nachfrage hat und auch das Geld, um zu bezahlen. Mhm. Also nicht nur der Bezahlungswille, sondern auch, dass das Geld tatsächlich da ist, ist ein entscheidender Faktor für die passende Zielgruppe. Und ja, da kann ich auch jedem nur raten, das immer ein bisschen zu justieren und ja wirklich diese Zeichen auch zu erkennen. Ja, wenn dann immer bei mir Leute kaufen oder mir einen Auftrag geben, die ich vorher gar nicht auf der Rechnung hatte und mein Marketing aber immer noch an meiner alten Zielgruppe orientiert ist, dann sollte ich vielleicht mal mein Marketing überdenken und mich auf die neue Zielgruppe einlassen. Das ja erfordert schon immer ein gewisses Umdenken oder eine gewisse Offenheit auch dafür, dass der Markt anders funktioniert, als man selbst angenommen hat.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt, ich meine, so eine Selbstständigkeit ist, also ich habe es jetzt bei mir auch in meiner eigenen Selbstständigkeit gemerkt, dass es halt auch einfach eine Sache sein kann, die sich hin und wieder wandelt. Also muss man auch wirklich offen für sein, vielleicht das eigene ursprüngliche Geschäftsmodell nochmal so ein bisschen nachzujustieren, nicht nur in Bezug auf die Zielgruppe, sondern zum Beispiel auch in Bezug auf die Leistung. Kenne ich auch ganz stark aus meiner eigenen Praxis. Das Thema KI, was sich, seitdem ich selbstständig geworden bin, nochmal massiv entwickelt hat, was natürlich auf dem kompletten Marketingbereich, auf Softwareentwicklung, Fotografie und auch so viele andere Themen einfach einen enormen Einfluss hat. Und da bringt es, glaube ich, nichts, wenn man dann wirklich ganz statisch an seinem bisherigen Geschäftsmodell, was man vielleicht mal vor Jahren entwickelt hat, mit der Zielgruppe, die man vor Jahren mal ausgearbeitet hat, festhält, weil es einfach nicht mehr funktioniert, wie sich Dinge dann auch entwickeln.
Ja, und da ziehe ich direkt mal ein Thema vor, was ich in meinen Notizen hier so ein bisschen weiter hinten stehen hatte, weil du es gerade so wunderbar angesprochen hast, nämlich dieses sich weiterentwickeln, also die eigene Selbstständigkeit weiterentwickeln, mein eigenes Know-how erhöhen, also Fortbildung machen, wirklich am Puls der Zeit bleiben. Ich finde, das Thema KI ist da wirklich total sinnbildlich für, einfach zu wissen, wie tickt die Welt und wie tickt meine Zielgruppe und welchen Einfluss haben diese neuen Tools auf mein Geschäftsmodell, auf meine gesamte Branche und das einfach wirklich ja, einarbeiten, einbetten in die eigene Selbstständigkeit und auch da konsequent sein. Also ich möchte mal so ein altes Beispiel kurz dazu bringen. Theresa, weißt du, was die Firma Nokia vor über 100 Jahren hergestellt hat?
Nee, absolut keine Ahnung.
Wenn ich jetzt nicht völlig falsch in Erinnerung habe, dann waren es Gummistiefel unter anderem. Ja, Gummistiefel, die haben auch mal Papier hergestellt und wir kennen die halt als großen Anbieter von Handys, so in den 90ern und noch bis in die 2000er rein. Also legendär für diese unkaputtbaren Mobiltelefone und die haben aber auch ganz andere Dinge schon gemacht und machen halt auch Mobilfunktechnik, also mittlerweile ja ganz viel im Kommunikationsbereich. Aber dafür spielen halt die Handys keine Rolle mehr. Das ist so ein Top-Beispiel einer Firma, die sich mehrfach ganz stark gewandelt hat. Und ja, da gibt's ja auch andere, ne? Also auch jetzt Nintendo oder so, ja? Die haben ja, wenn ich mich irre, mal mit Spielkarten angefangen. Irgendwie auch vor 150 Jahren oder so, ja? Also da mögen mir jetzt alle Nerds gerade verzeihen, wenn ich diese Beispiele gerade nicht hundertprozentig mehr im Kopf habe. Aber so ungefähr ist es gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und ja, also mit der Zeit gehen, Geschäftsmodelle anpassen, neue Dinge entwickeln und naja, ganz ehrlich, auch wenn ein Geschäftsmodell tot ist, dann dieses Geschäftsmodell auch wirklich einstellen und sich nicht dran klammern, sondern was Neues machen, wenn das denn irgendwie geht. Okay, dann hattest du eben auch gesagt, so der Preis muss stimmen, also oder wir hatten gesagt, die Zielgruppe muss auch zahlungsbereit sein.
Genau, richtig.
Ist schlecht, wenn nicht und der Preis, man kann den zu hoch ansetzen, man kann den aber auch zu niedrig ansetzen. Also ich würde auch sagen, das ist etwas, was man im ersten Jahr der Selbstständigkeit rausfinden sollte, unbedingt, was denn so genau der richtige Preis ist. Und da wäre, also vielleicht gibt es mehrere passende Preise für mehrere Untergruppen innerhalb der Zielgruppe, dann mal vielleicht mehrere Zielgruppen mit verschiedenen Preisen. Und ja, Es sollte nicht zu günstig sein, ne? Das wäre dann ja so ein bisschen Selbstausbeutung.
Ja, besonders in diesem Bereich Office Management, virtuelle Assistenz, fällt mir das immer wieder auf, dass da teilweise Stundensätze veranschlagt werden von 30 Euro, 35 Euro, wo ich mich immer frage, wie das denn realistisch machbar ist, mit Steuerabzug, eben auch mit Sozialversicherungsabzug. Andersrum kann ich natürlich auch verstehen, wenn man halt überall sieht, okay, das sind die gängigen Preise. Ich meine, es sind ja auch teilweise in Handwerksberufen, wo dann niedrige Stundensätze aufgerufen werden oder sehr niedrige Stundensätze aufgerufen werden. Ja, wenn man es überall so sieht, dann versucht man sich natürlich auch an diese gängige Preisspanne anzupassen, habe ich das Gefühl. Und du wirst da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Erfahrung haben durch deine Gründerinnen und Gründer. Aber das Thema Preisfindung finde ich persönlich schon sehr knifflig.
Das ist es. Das ist es vor allem dann, wenn es Mitbewerberinnen gibt, die extrem günstig sind. Und da ist tatsächlich, also deine Basisgeschäftsidee, mit der du gestartet bist, ein Paradebeispiel. Und da, das geht ja sogar noch niedriger. Ich hatte neulich gerade wieder einen Werbeanruf von einer deutschen Firma, die vermittelt virtuelle Assistentinnen aus Osteuropa, also Rumänien, Bulgarien, ist da auch so ein Hotspot. Und dann wurde gesagt, ja, die sprechen alle gut Deutsch und die machen das für irgendwie 20 Euro, 25 Euro die Stunde, die virtuelle Assistenz. Und ich habe dann direkt gesagt, so, ne, kein Interesse und aufgelegt und kommt man nicht drum rum. Also wenn man Dienstleister ist, dann kriegt man diese Anrufe oder eben auch E-Mails von solchen Plattformen. Und das ist dann so der Discount-Bereich, ne? Also genau wie Programmiererinnen und Programmierer aus Indien zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Hotspot für IT-Dienstleistungen. Dann muss man eben schauen, ist das der Bereich, in dem ich unterwegs sein will? Also als derjenige, der diese Leistung ankauft, oder zahle ich mehr oder auch deutlich mehr und habe dafür dann vielleicht, oder normalerweise würde ich mal sagen, eine deutlich höhere Qualität und vielleicht einfach auch ein besseres Miteinander. Das muss jeder für sich selbst wissen. Und man kann höhere Preise immer rechtfertigen oder normale Preise, würde ich es einfach mal nennen. Weil das, was du eben gesagt hast, also 30, 35 Euro, das sind Discountpreise. Das sind eben keine normalen Preise. Man kann jetzt ausrechnen, wie viel diese Menschen pro Monat abrechnen müssen, um davon zu leben. Also 100 verkaufte Stunden à 30 Euro wären Umsatz von 3.000 Euro. Ja, wenn ich eine sehr günstige Miete habe und vielleicht auch nur 2.000 Euro im Jahr für Urlaub ausgebe und kein Auto habe, dann kann ich mit den 36.000 Euro Umsatz im Jahr vielleicht leben und muss dafür relativ viel arbeiten. Und natürlich, wenn ich weniger Gewinn habe, habe ich auch weniger Abzüge. Kann alles sein. Aber das ist ja nichts, was ich dauerhaft so möchte. Vermutlich. Ne? Und den Preis zu steigern, wenn ich Stammkunden habe und die sind gewohnt, mir 30 Euro die Stunde zu zahlen, denen irgendwann zu sagen, es kostet jetzt aber 40 oder es kostet jetzt aber 50 oder 60 oder 70 oder noch mehr. Ja? Das ist ja so gut wie unmöglich, würde ich sagen, weil es dann ja einfach krasse Steigerungen sind. Also ich glaube, jeder Kunde zuckt mindestens einmal kurz, wenn jemand sagt, ich gehe von 30 auf 40 hoch, weil das eine Preissteigerung von 33% ist. Das ist schon heavy. Also da fällt es ja gar nicht so ins Gewicht, wenn jemand sagen würde, ich gehe von 80 auf 85 hoch oder von 90 auf 98 oder so. Ja, da denkt man so, ja, okay, schade, aber ist so. Ja. Und das wird man müssen. Also wenn man dauerhaft davon leben können will, wird man hochgehen müssen, man wird sich vielleicht spezialisieren müssen, man wird sich irgendwie abheben müssen von anderen. Und das ist wirklich eine Herausforderung, wenn es Mitbewerber gibt auf dem Markt, die so extrem günstig sind.
Das knüpft ja jetzt auch gleichzeitig wieder so ein bisschen an die Themen Know-how und auch Weiterbildung an, die wir ja schon besprochen haben. Letztendlich vor allem in diesen Beratungsleistungen ist es ja auch ganz oft so, dass mehr Expertise gleich höheren Preis bedeutet. Also dass Menschen, die einfach auch mehr Expertise, mehr Spezialisierung haben, auch direkt höhere Preise veranschlagen und die auch bekommen. So.
Ja, genau. So sollte es idealerweise ablaufen und läuft es meistens auch. Also man verkauft sein Know-how, man verkauft seine Expertise und die wird man dann ja auch irgendwie kundtun. Das steht ja dann im LinkedIn-Profil, ja, auch wenn ich irgendwie was Neues abschließe, was Neues lerne, ja, dann wird man es ja mitteilen und ja, dann ist das sicherlich auch immer so ein Anreiz dafür, die Preise auch mal anzuheben, wenn man dann mehr kann. Aber wenn wir jetzt mal vom Idealfall ausgehen, also jemand ist wirklich Meister, Meisterin seines oder ihres Fachs, die richtige Zielgruppe ist gefunden, die Preisbereitschaft ist da, die Nachfrage ist da, brauche ich ja trotzdem noch mehr. Also was würdest du sagen, was braucht man jetzt noch als nächstes?
Man braucht auf jeden Fall auch richtig gutes Marketing, damit überhaupt Leute erfahren, dass man Experte ist und dass man das Ganze auch überhaupt anbietet.
Genau so ist es. Also Stichwort Marketing, Kundengewinnung, wie man es auch immer nennt, Akquise, so all das muss stimmen, muss passen. Wir reden ja in Zeiten von Social Media auch immer gern über Reichweite. Jeder muss selber gucken, wie erreiche ich meine Zielgruppe am besten. Das kann nach wie vor sein über klassische Kaltakquise im B2B-Bereich. Das kann sein über Plattformarbeit, dass ich irgendwo also Profile habe in einem Online-Register, in einer Datenbank und darüber gefunden werde. Das kann sein, dass ich mit LinkedIn, Instagram, TikTok und Co. selber eine große Reichweite aufbaue und dort meine Zielgruppe mich findet und sich immer auch freut über neuen Content von mir und dann ab und zu auch mal was von mir kauft. Ja, oder im Falle von Influencern ist die Reichweite dann selbst das, was einem Geld gibt von den Sponsoren, ja, oder den Werbepartnerschaften. Da haben wir nochmal ein weiteres Geschäftsmodell gerade noch nebenbei genannt. Also ich brauche ein passendes Marketing, also was zu mir, meinem Produkt, meinem Preis, meiner Zielgruppe passt. Also da schließt sich wirklich ein Kreis, das gehört einfach alles zusammen. Also wir reden im Marketing auch über die ja, 4 Ps oder bis hin zu 7 Ps, ne? Also Product, Price, Place, Promotion, das waren jetzt die 4 Ps. Und das muss alles zusammenpassen. Und Marketing ist dann halt dieser Bereich Promotion bei diesem 4P-Modell. Dazu vielleicht nochmal in einer anderen Folge mehr, wenn wir rein über Marketing sprechen. Aber ja, also völlig, völlig richtig. Die Menschheit muss erfahren, was ich Tolles habe. Also vor allem meine Zielgruppe muss davon erfahren. Und es nützt überhaupt nichts, wenn ich was ganz Tolles anbiete und niemand weiß es.
Ja, und meist reicht es ja auch nicht, wenn man nur einen Kanal bespielt. Also das höre ich immer mal, dass dann gesagt wird, ja, ich muss aber erstmal meine Website fertig haben. Ja, aber ich habe ja eine Website, die ist richtig toll. Wenn ich dann auch mit potenziellen Kundinnen und Kunden über so Social-Media-Aktivität zum Beispiel spreche oder was denn in der Vergangenheit gemacht wurde, dann wird immer so eine Maßnahme, die man umgesetzt hat, so herausgehoben.
Ja.
Und dann wird sich aber auch ganz häufig gewundert, warum es denn nicht den gewünschten Effekt bringt. Und ja, das ist halt meist auch wirklich ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. Aber was ich auch dazu sagen muss, ist, dass es vielen schwerfällt, sich selbst zu vermarkten.
Ja, total, total. Also irgendwie gut über sich selbst zu sprechen, sich selbst anzupreisen, kann man es ja auch nennen, das fällt vielen schwer. Und ich muss immer sagen, das finde ich sehr sympathisch. Und ich finde es strange, wenn man da keine Schwierigkeit mit hat. Also die Leute, die so mega selbstbewusst sind und ohne mit der Wimper zu zucken, behaupten, sie sind der Allerbeste in irgendetwas. Das ja, finde ich immer ein bisschen spooky, aber solche Leute gibt es auch. Und die haben dann in diesem Punkt zumindest einen Vorteil. Aber das kann man lernen und ein Stück weit muss man es lernen. Und jeder hat ja oder jeder kann ja schauen, dass er oder sie sich wohlfühlt mit dem eigenen Marketing. Und das gehört auch dazu. Also das ist für mich auch ein Wohlfühlfaktor, der mit reinspielt, neben dem ganzen Thema Zeit und Freiheit. Also, dass ich mich mit meiner Kundengewinnung auch wohlfühle. Und du hattest eben so schön gesagt, dass ja einige propagieren oder so hätte ich eben verstanden, so ein bestimmter Kanal könnte reichen oder sollte reichen oder reicht garantiert. Das sind in der Regel dann ja auch Leute, die eine Leistung dazu verkaufen. Also, dass der Experte für Google Ads behauptet, dass man mit Google Ads alleine erfolgreich selbstständig sein kann, das ist ja, das liegt in der Natur der Sache, würde ich sagen. Und genauso sind es die Leute, die Meta-Ads oder Social-Ads als wichtigstes Marketinginstrument ansehen oder als einzig richtiges und wichtiges. Ich denke gerade auch, ich habe gerade Werbung bekommen, wieder, warum deine native Reichweite nicht ausreicht, um Kunden zu gewinnen oder so. Ja, also und das war dann also Werbung, du sollst Ads schalten. Ja, und dann dachte ich, also bei sowas denke ich dann immer so, ja, ich habe halt auch nicht nur einen Kanal. Also das ist ja dann schon wirklich ein Fehler oder zumindest etwas, was man schnell merken muss, wenn es nicht funktioniert, wenn man rein auf Social Media setzt. Und das habe ich oft in Businessplänen stehen, dass jemand eben sagt, ja, ich habe jetzt schon, ich sage jetzt mal irgendwie 8000 Follower auf Instagram und die werde ich schnell ausbauen und ich werde virale Inhalte posten, was nach meinem Empfinden nicht so perfekt zu planen ist, was viral geht und was nicht. Und also Instagram als einziger Kanal oder TikTok als einziger Kanal oder auch LinkedIn als einziger Kanal, das ist es üblicherweise nicht. Bei einigen halt schon, aber es ist die Ausnahme. Die meisten brauchen mehrere Marketingmaßnahmen, die auch eben sich gegenseitig referenzieren. Also eben auf Instagram zu sagen, hey, ich habe einen neuen Blogartikel, oder wie wir dann ja auch mitteilen, wenn eine neue Podcast-Episode draußen ist auf unseren Kanälen. Und genauso natürlich vielleicht auch mal Werbung zu schalten oder auf Events präsent zu sein. Also dieses ganze Thema Content und aber auch persönliche Kontakte, das geht ja oft auf Events so Hand in Hand. Ja, da schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe, wie man immer so schön sagt. Und dann, ja, man muss einfach gucken, woher kommen die Kunden. Bei mir kommen sie tatsächlich jetzt nach all dieser Zeit hauptsächlich durch Kooperationen und Kooperationspartner, durch Empfehlungen, also zufriedene Kundinnen und Kunden empfehlen mich weiter. Es gibt diverse Multiplikatoren, die mich empfehlen, sodass ich jetzt kaum angewiesen bin, also auf bezahlte Werbung gar nicht und auch eigentlich auf Social Media Reichweite nicht. Aber ich denke, das gehört einfach dazu. Und wenn man gute Arbeit leistet, dann kommen diese Empfehlungen auch von ganz alleine. Man kann sie halt nur nicht forcieren. Also Empfehlungen sind in der Regel kein so stark geplantes Instrument. Man kann natürlich auch da irgendwelche Benefit-Programme starten und die Leute wirklich sehr stark darauf hinweisen, so empfehle mich weiter und dann kriegst du hier einen kleinen Bonus oder irgendwas. Aber ja, ich glaube, es ist eine Gesamtheit.
Und besonders dieses Empfehlungsthema, das ist ja auch glücklicherweise bei mir schon seit Start meiner Selbstständigkeit ein Thema, worüber ich häufig auch Kunden gewinne. Deswegen muss ich auch so ein bisschen so Schande über mein Haupt, aber mein eigenes Marketing war auch eine ganze Zeit lang wirklich stark zurückgestellt bei mir, weil ich irgendwie über Empfehlungen, also ich wurde dann weiterempfohlen und habe darüber halt Kunden bekommen. Und dann rutscht es natürlich automatisch irgendwo in den Hintergrund. Aber ich habe auch schnell gemerkt, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Dass sich das aber natürlich auch, je länger man selbstständig ist, je länger man am Markt ist, im besten Fall ein bisschen ausbaut, ne?
Ja, genau. Also ich finde, man kann Kunden schon dazu animieren, einen weiter zu empfehlen. Das kann ein kleiner Satz sein in der E-Mail nach Projektende. So, Mensch, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Melde dich gerne, wenn du nochmal was brauchst von mir. Und ich freue mich über Weiterempfehlungen, weil einige Leute haben es wirklich nicht auf dem Zettel, dass sie einem damit extrem was Gutes tun können. Und ich finde, das ist die schönste Art der Kundigung. Und ganz ehrlich, wenn Leute sich bei mir melden und sagen, hey, ich komme von dem und dem oder der und der, die hat dich empfohlen und dann ist da so eine Vertrauensbasis von Anfang an schon da, weil die halt ihren Freunden sehr stark vertrauen und wissen, die würden niemand Schlechtes empfehlen und dann muss man gar nicht mehr groß erzählen, warum man jetzt der passende Mensch ist für das, was da gewünscht wird. Und also ja, kann ich auch nur jedem empfehlen, baut Multiplikatoren auf, baut Empfehlungsmarketing auf von Anfang an, aber es wird nicht am Anfang von, also komplett reichen. Es müssen ja erstmal genug Kunden da sein, genug zufriedene Kundinnen und Kunden da sein, die einen überhaupt empfehlen können. Also das ist eher so eine mittel- und langfristige Geschichte.
Und was ich auch immer ganz wichtig finde in diesem ganzen Marketing-Thema, in dieser ganzen Selbstvermarktung, besonders wenn man wie wir im Dienstleistungsbereich unterwegs ist, wo man halt auch wirklich eng mit den Kundinnen und Kunden zusammenarbeitet, bleibt im Marketing wirklich ihr selbst. Also es bringt ja nichts, wenn man Instagram Reels postet, nur getrimmt auf Viralität und man gibt sich ganz anders, als man in echt ist. Und dann hat man ein Erstgespräch mit einem potenziellen Kunden und der Kunde merkt so, okay, Moment, das sind zwei Welten. Ist ja gar nicht die überdrehte Tante von TikTok, die ich da vor mir sitzen habe, sondern vielleicht eine total ruhige, introvertierte Person, die aber eigentlich ein enormes Fachwissen hat, aber da rein hat einfach zwei oder da prallt die Erwartungshaltung und die Realität so krass aufeinander, dass man dann potenziell auch vielleicht gar keine Chance mehr bekommt, die eigene Expertise zu zeigen. Ne?
Ja, schöner Punkt. Und ich wollte dazu tatsächlich auch noch was sagen, weil es echt immer sein kann auch, dass du also absolute Expertin bist für etwas oder Experte und du kommst mit deinen eigenen Kunden aber nicht klar. Also du kannst es nicht rüberbringen, dass du gut bist. Du kannst nicht rüberbringen, dass du eine Problemlöserin bist. Und also Kunden wollen ja einen Dienstleister buchen, um etwas erledigen zu lassen oder sich bei etwas unterstützen zu lassen und nicht jemand, der ihnen dann sagt, was da alles schlecht dran ist oder was alles nicht funktionieren könnte, wo Risiken liegen und so weiter. Also das gehört vielleicht natürlich immer zu einer guten Beratung dazu. Aber Also Dienstleister sind Problemlöser. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen und so muss man auch auftreten. Also jemand, der selbst in seinem Wesen vielleicht kompliziert ist, grüblerisch ist, vielleicht permanent schlecht gelaunt ist, das ist ja etwas, was auch Erfolg absolut verhindern kann. Also alle Dinge, die wir eben schon aufgezählt haben, passen und dann bin ich aber menschlich nicht in der Lage, das gut rüberzubringen, dann kriege ich halt auch keine Aufträge. Also oder ich bin jemand, der gut im Verkaufen ist, aber dann erledige ich den Auftrag halt nicht ordentlich. Ich hatte dir ja mal auch erzählt von meiner wirklich jahrelangen Suche nach einer virtuellen Assistenz, was ich da alles erlebt habe, auch an schlechter Probearbeit mit vielen Rechtschreibfehlern, also dass auch meine Briefings komplett ignoriert worden sind, dass ich statt irgendwie 3 Posting-Beispielen eine Strategie bekommen habe, das eine Mal. Ich habe sie nicht in Auftrag gegeben. Dann habe ich da eine 30-Seiten-PDF bekommen mit einer neuen Marketingstrategie und die sagte ich, wir hatten ein Missverständnis. Ich wollte keine Marketingstrategie. Ich wollte einfach nur 2-3 Posting-Beispiele. Ich habe dir dafür Stoff gegeben. So, ja, aber du brauchst doch erstmal eine Strategie und sagt, die habe ich. Die habe ich. Und das habe ich dir erzählt. Also, so, jetzt kleiner Rant ist ewig her. So habe ich der Person auch nicht übel genommen in dem Sinne. Aber also so, das war dann so Arbeiten ohne Auftrag. Ja? Die wollte dann Geld dafür haben und ich habe dafür keinen Auftrag gegeben. Es tut mir leid. Wie kommst du darauf, dass ich eine Strategie brauche? Und also ich hatte da bestimmt mit 6-7 Menschen Kontakt und keiner hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Und dann habe ich es halt wieder aufgegeben. Und da habe ich richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Und ja, auf der anderen Seite auch, wenn du einen Steuerberater suchst, die sind ja sehr begehrt und dann Mangelware, muss man sagen. Auch da, als ich eine Steuerberaterin gesucht habe, ich habe 8 Kanzleien angeschrieben und 2 haben sich nur zurückgemeldet und ja, eine davon nett und die ist es dann auch geworden und die andere Kanzlei auch nicht so richtig nett. So, Das war schräg. Ich meine, ist ja klar, ne? Also die brauchen dann auch keine Klienten mehr, wenn sie sich nicht melden. Aber das ist schon schräg manchmal.
Ja, klar. Also da muss es halt auch wirklich dann so im Kontakt und in der Umsetzung stimmen. Ich hatte es auch, also tatsächlich habe ich am Anfang meiner Selbstständigkeit auch meinen Steuerberater gesucht. Hatte auch dann recht schnell so ein Erstgespräch. Leider wurden mir da Infos zugeschickt werden, die ich halt niemals bekommen habe. Hatte ich nochmal nachgefragt, habe darauf nie wieder eine Antwort bekommen und dann war das Thema für mich auch durch. Ich brauche ja keinen Dienstleister, der unzuverlässig ist.
Ja, ja, crazy. Also das ist dann wirklich so, irgendwie Kunde droht mit Auftrag, wie es immer so schön heißt. Und der Dienstleister oder die Dienstleisterin schnallt es nicht so richtig, dass das jetzt wichtig wäre, um Vertrauen aufzubauen. Ich habe neulich tatsächlich auch gerade, fällt mir ein, ich war beim kostenlosen Online-Event dabei und da hieß es dann, wir können uns das Skript runterladen. Und da war ein Link, da habe ich draufgeklickt und da hieß es dann, ja, du musst jetzt hier einmal deine E-Mail-Adresse angeben, dann schicke ich dir das zu. Jetzt kannst du mal raten, was dann passiert ist.
Ja, wahrscheinlich nichts.
Ja, es ist was passiert, aber nicht das, was ich wollte. Ich habe nicht das Skript zugeschickt bekommen, sondern ich war zum Newsletter angemeldet.
Oh, ja, klasse.
Genau, also total vertrauensbildende Maßnahme. Also ich klicke auf einen Link, der heißt wirklich, hier bekommst du das Skript und dann bist du im Newsletter drin. Also war dann auch mit Double Opt-in. Also ich musste die E-Mail-Adresse einmal bestätigen, wo ich dann dachte, so okay, das sieht nach Newsletter-Anmeldung aus. Aber gut, ne, das läuft automatisiert, das ist über ein System. Wenn das ordentlich aufgesetzt ist, dann werde ich dann das Skript automatisiert bekommen und kann ich immer verstehen, wenn man sowas nicht manuell verschicken will, ist okay. Ne? Und dann habe ich jeden Tag ein Newsletter bekommen und dann habe ich mal nachgefragt, so, hey, wie sieht es mit dem Skript aus? Und eigentlich wollte ich auch kein Newsletter. Kam tatsächlich auch eine Antwort zurück. Ja, wunschgemäß habe ich die aus dem Newsletter ausgetragen, weiß nicht, woran es liegt, aber das Skript habe ich bis heute nicht. So, und ja, da wird man dann halt nicht Kunde, wenn es so läuft. Da gibt es dann genug andere, die auch sowas anbieten und bei denen es dann vielleicht besser läuft. Und das ist, also man muss schon, also solche Sachen müssen funktionieren. So, ne? Ich kann ja auch, wenn ich eine E-Mail bekomme mit einer Kundenanfrage, ich kann die ja nicht eine Woche liegen lassen. So, also selbst wenn ich dann lieb und nett antworte, ich kann schon davon ausgehen, dass derjenige bis dahin jemand anders gefunden hat. Also ich muss schon ein bisschen schnell sein und dann auch ordentlich antworten, auch wirklich auf die E-Mail eingehen. Ich glaube, wir haben alle auch schon mal E-Mails bekommen, die waren so 0815, also vorgefertigte, automatisierte Antworten, also vielleicht vollautomatisiert oder zumindest einfach eine vorgefertigte Antwort, die jemand dann reinkopiert hat. Und ja, dann denke ich auch, danke für die Infos, aber danach habe ich nicht gefragt. Ich habe eine ganz andere Frage gestellt und die wurde nicht beantwortet. Was ist denn da los? Ja. Und die Krönung des Ganzen sind natürlich schlecht programmierte KI-Chatbots, ja, auf einer Website. Also das ist dann auch die Krönung immer. man soll mit denen sprechen, dann fragt man was und dann sagen die direkt, ja, keine Ahnung, oder man hat wieder nur ein paar Themen, aus denen man auswählen kann, wie aus so einer Hilfesektion. Also dann kann man es auch lassen, finde ich immer. Aber gut, das KI ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich probiere sowas mit großer Freude aus. Aber also damit sowas wirklich dem Kunden einen richtigen Nutzen bringt, müssen das schon richtig gute Systeme sein, die gut aufgesetzt sind. Und das gehört alles dazu. Ja, man kann sich damit halt auch echt den Ruf ruinieren mit schlecht aufgesetzten technischen Geschichten.
Ja, genauso. Also ich finde, da kommen wir auch schon so ein bisschen in das nächste Thema rüber. Eigenorganisation. Also so das ganze Thema rund um Zeitmanagement, Zuverlässigkeit auch, da sind wir. Also es geht alles so ein bisschen ineinander über, finde ich. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass vielleicht dann Deadlines nicht eingehalten werden, wo man sich dann auch fragt, so woran hat es gelegen?
Ja, also erstmal genau, nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Aber Zeitmanagement ist ja so ein Grundproblem, was ganz viele haben, ich zum Teil auch. Gebe ich zu, also auch nach der langen Zeit, aber in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit war das massiv, dass ich Sachen immer auf den letzten Drücker gemacht habe. Es hat immer funktioniert und das ist natürlich in dem Sinne schlecht, weil man vielleicht einmal wirklich reinfallen muss oder wirklich auch einen großen Anschiss bekommen muss, damit man daraus lernt und Dinge nicht mehr auf den letzten Drücker macht, aber es hat immer funktioniert. Dann hat man sich da die Nächte um die Ohren gehauen mit irgendwelchen Dokumenten, die man noch ja, in der Nacht vor der großen Präsentation erstellt hat. Und das ist natürlich nicht so klug. Zeitmanagement umfasst viele andere Dinge auch. Du hast eben gesagt, eben Projekte, die nicht rechtzeitig fertig werden, das wäre natürlich immer der Worst Case. Wir können ja auch zu Schadenersatzforderungen führen, aber auch, dass ich zu spät zu Terminen komme, auch zu Online-Terminen. Ja, das glaube ich, kommt nicht gut, wenn man sagt, man ist um 15 Uhr online verabredet und der Kunde sitzt da und ich komme um 10 nach 5 da rein und bin noch am Kauen oder so und denke mir dann so, ja, ist ja nicht schlimm, was sind schon 10 Minuten? Ja, war vielleicht zu Uni-Zeiten nicht schlimm, aber jetzt, wenn Kunden Geld für eine Leistung bezahlen, dann ist es halt nicht so optimal. Ja, also Zeitmanagement ist schon ein wesentlicher Faktor, aber auch die weitere Organisation, also mit diesen ganzen Backoffice-Geschichten, also deine Aufträge ordentlich abzuarbeiten, aber auch deine Buchhaltung zu machen, das alles so zu gestalten, dass mein Aufwand möglichst gering ist, also das ist für mich, also der Inbegriff von guter Organisation, also Zeitaufwand gering zu halten, gute Prioritäten zu setzen, also vielleicht ne, kleine Sachen direkt auch sofort erledigen, große Sachen irgendwie einplanen, wirklich in den Kalender eintragen, sagen, hier brauche ich einen Slot von 3 Stunden, um dann wirklich dieses Projekt abzuschließen. Ja, Orga ist alles, wenn man selbstständig ist.
Ja, das stimmt. Damit steht und fällt das Ganze. Und ich finde, man merkt auch, wenn ein Dienstleister ein totales Chaos im Backoffice hat, dann geht es wirklich drunter und drüber und man ruft vielleicht mal an und fragt, ey, wie ist denn der Stand? Und dann wird da erstmal 3 Minuten lang Akten und Mails und alles durchgekramt, um vielleicht rauszufinden, was dann zuletzt besprochen wurde.
Ja, genau. Also da merkt man auch sehr, finde ich, wenn Betriebe nicht digital organisiert sind oder auch Solo-Selbstständige nicht digital unterwegs sind. Also was da hilfreich sein kann, ist zum Beispiel ein CRM-System, also Customer Relationship Management System, wo ich wirklich alles reinpacke, was zu dem Projekt gehört, dass ich es immer an einem Ort habe, dass ich mir wirklich auch Gesprächsnotizen mache nach Telefonaten, nach Videocalls und so weiter. Also die Liste könnte man jetzt ewig fortführen und wir kennen das alle eben auch von Behörden oder auch von großen Konzernen, weil wir haben ein Thema, niemand fühlt sich zuständig, dann heißt es ja, da muss ich mal nachschauen. Wenn man in der Hotline ist, dann wartet man ewig, dann wird man weiter verbunden, 1, 2, 3 Mal vielleicht, also was wir alle vielleicht schon mal erlebt haben, wirklich bei Behörden, bei Krankenkassen, bei der Kundenhotline von Sky, die wirklich verrufen ist, wirklich ganz schlecht zu sein. Teilweise auch bei der Telekom so oder auch bei anderen Telekommunikationsdienstleistern. Also ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der, also wo die Hotline richtig beliebt ist oder so. Und ja, das ist eine Frage von Orga alles. Das könnte man alles, wenn man will, alles richtig gut organisieren. Und ja, wenn man es nicht macht oder wenn einem das zu teuer ist, dann wirkt sich das so aus, dass Menschen lange warten müssen und das ist einem dann entweder egal oder das ist einem halt nicht egal. Und ja, liebe Selbstständige, wirklich sorgt für eine gute Orga, sorgt dafür, dass ihr eure Projekte immer gut im Blick habt und dass ihr alles schlank haltet, dass ihr gute Systeme habt, gute Software habt von Anfang an. Also das ist vielleicht da ein Fehler, den man auch leicht begeht, zu sagen, ich starte erstmal locker rein. Ich habe ja jetzt gerade meinen Businessplan geschrieben und ich setze jetzt gerade meine Produkte auf, meine Leistung auf. Ich habe meine ersten Kunden. Das ist alles so aufregend und da schiebe ich erstmal bestimmte Dinge deutlich nach hinten. Also wie eben ein CRM-System, ein Firmenkonto, eine Buchhaltungssoftware. Und da denke ich dann mal, warum schiebst du das nach hinten? Also arbeite doch von Anfang an mit guten Systemen. Die helfen dir ja immer. Also nicht erst, wenn du schon 50 Kunden hast, sondern die helfen dir auch beim ersten Kunden schon weiter, um dein Projekt besser zu wuppen. Und damit meine ich jetzt vor allem CRM-System oder irgendeine Form von Projektsoftware, Projektmanagement-Software. Und ja, wenn du halt am Anfang kein Firmenkonto machst, dann läuft halt alles über dein Privatkonto. Kannst du machen und dann kannst du halt auch dabei bleiben, wenn es für dich okay ist. Aber wenn ich grundsätzlich den Gedanken habe, ein Firmenkonto nutzen zu wollen, um das alles zu trennen, ja, dann mach's doch bitte zum Start, weil dann kann ich es auch gleich verknüpfen mit der Buchhaltungssoftware und so weiter und so weiter. Also du bist in diesen Themen ja auch also sehr drin. Also ich würde auch sagen, das ist eine Stärke von dir, ne, sowas auch gut zu organisieren. Du bist ja auch Expertin für Buchhaltung. Mittlerweile digitale Buchhaltung. Und ja, ich finde es immer wieder spannend, wenn Menschen diese Ratschläge nicht annehmen wollen und sagen, ja, da kümmere ich mich dann später drum. So,
das. Ja, das würde ich so 1:1 unterschreiben. Wobei ich tatsächlich auch eingestehen muss, dass, also Buchhaltung hatte ich von Anfang an komplett auf dem Schirm, auch mit Geschäftskonto, digitaler Buchhaltung, allem. Wo es aber bei mir auch gehakt hat, war das Thema Projektmanagement-Tool. Mhm. Bin gestartet und habe auch wirklich sehr, sehr lange mit, ich mag es gar nicht sagen, mit dieser Microsoft-To-Do-Listen-Funktion meine Projekte organisiert.
Du, das kann völlig ausreichend sein. Also je nachdem, was man genau macht, das ist sicherlich nicht dafür gebaut. Ich habe lange Zeit Kundenkontakte in Excel-Listen gepflegt. Ja, also da stößt man natürlich an seine Grenzen irgendwann. Und ich bin sehr happy mit meinem aktuellen CRM-System, was ich jetzt auch schon seit 5-6 Jahren nutze. Aber also eben diese Erkenntnis zu haben, ich nutze da ein Tool, das ist nur eine Krücke, also sollte ich mich nach etwas anderem umsehen, das ist halt dann schlau. Das ist ja dann Lerneffekt, das ist eine Weiterentwicklung und die muss ja auch da sein oder die ist üblicherweise auch da in den ersten 1-2 Jahren der Selbstständigkeit. Es wäre ja nur schlecht, also wenn du jetzt diese To-Do-Liste 10 Jahre lang benutzen würdest und 10 Jahre lang ein schlechtes Tool nutzt, was dafür gar nicht gedacht ist. Und das hast du ja offensichtlich nicht. Und dann ist ja alles gut. Also man nimmt halt erstmal die Dinge, die da sind. Und wenn man dann merkt, das funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll, dann sucht man was anderes. Und das kann ja auch also aufwendig sein, diese Suche. Also ich finde es, tatsächlich hatte ich ewig auf dem Smartphone für Android eine To-Do-Liste genutzt. Die habe ich geliebt, heiß und innig. Da kommt man so kleine Symbole verteilen, also keine Emojis, sondern wirklich Symbole für bestimmte Tätigkeiten. Das habe ich in keiner anderen App gefunden bis heute und die gibt es halt nicht mehr. Ja? Da hat irgendwann dieser Programmierer gesagt, nö, die passe ich jetzt nicht mehr an die neuen Android-Versionen an, dann fliegt die halt irgendwann aus dem Store. Ich habe die tatsächlich nur als APK-Datei dann weiter benutzt, jahrelang und irgendwann kam dann aber bei der Installation die Meldung, dass das nicht mehr kompatibel ist mit meiner aktuellen Android-Version. Da musste ich mir wirklich was ganz Neues suchen und habe jetzt eine andere To-Do-Liste von der ich hoffe, dass sie jetzt ewig weiter existieren wird.
Drück die Daumen. Ich finde auch so ein Umzug von einem von einem Orga-System, was man sich irgendwie so ein bisschen zusammengeschustert hat, dann auf ein richtiges ist ziemlich kompliziert. Also für mich hat es zumindest ein sehr zeitaufwendigen und komplizierten Eindruck gemacht, als ich dann tatsächlich von meinen Microsoft-To-Do-Listen umgestiegen bin auf ein vernünftiges Tool.
Ja, das ist so. Das ist eine Umstellung, da muss man Zeit reinstecken, es ist ungewohnt und deswegen, ja, liebe Leute, wirklich macht das am Anfang, sucht euch am Anfang die richtigen Tools und wenn es nicht gut funktioniert, schmeißt es gnadenlos wieder weg nach ein paar Wochen und sucht euch was Neues und damit dann alles stimmt. Und damit haben wir aber im Grunde, also alle wesentlichen Erfolgsfaktoren, heute schon einmal wirklich ja rübergebracht, würde ich sagen, damit eine Selbstständigkeit zumindest kurzfristig funktioniert, damit sie gut anläuft und auch gut, ja, ich sag mal, existieren kann. Ich möchte trotzdem nochmal den Punkt in den Vordergrund stellen oder aufgreifen, was passieren muss, damit man auch langfristig erfolgreich ist. Wir hatten es eben schon angesprochen, aber ich würde nochmal wirklich ergänzen, sich wirklich fortbilden, wirklich technisch auf der Höhe bleiben, das Geschäftsmodell weiterentwickeln, Also, dass etwas jetzt gerade funktioniert, also das ist ja nicht in dem Sinne, also Gott gegeben, ja, da gibt es ja kein Gewohnheitsrecht, sondern ich muss selber schauen, dass es weiter funktioniert. Und das ist auch der Grunde. Also wenn ich einmal kurz da auch ein bisschen politisch werden darf, wenn alte Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, also wenn wirklich riesige Konzerne, ja, im DAX notierte Firmen eigentlich ja merken sollten, auch schon lange merken sollten, weil sie ja Marktforschung machen, weil sie Angestellte, Volkswirte haben, die wirklich weltweit den Markt beobachten. Wenn sich dieser Markt dann zu deren Ungunsten wandelt, sagen wir mal einfach, die Nachfrage nach Verbrennerautos geht zurück. Und dann schreie ich beim Staat nach Subventionen, ja, oder ich in der Industrie allgemein merke, Industrieprodukte laufen nicht mehr so, weil es der Weltwirtschaft nicht so gut geht, deswegen werden Investitionsgüter nicht mehr so stark nachgefragt und dann wird gerufen nach staatlichen Mitteln. Das ist ja, also für mich diese Essenz des Unternehmertums, dass ich ein unternehmerisches Risiko habe und ich selber muss dafür sorgen, dass meine Firma weiter existiert, ja, und das gilt für kleine Selbstständige, ja, ich finde es legitim, dass der Staat unterstützt bei sowas wie Corona oder ja, also vielleicht jetzt auch, ne, wenn die Energiepreise mal höher werden durch irgendwelche Krisen und Kriege, dass der Staat da vielleicht auch mal unterstützt. Meinetwegen, da will ich jetzt auch gar nicht so tief einsteigen, aber wenn das Geschäftsmodell selber scheinbar seine Tücken hat oder wirklich out of date ist so ein bisschen, dann muss ich ja genau wie Nokia schauen, dass ich nicht mehr Bäume fälle und Papier herstelle oder Gummistiefel verkaufe, sondern dann irgendwann Handys herstelle und wenn die keiner mehr haben will, dann mache ich halt wieder was anderes. Also diese Wandelbarkeit oder diese Bereitschaft zum Wandel, die muss da sein. Also auch bei uns Solo-Selbstständigen, auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen und da kann aus meiner Sicht also der Staat gar nicht helfen. Also du musst halt dein Geschäftsmodell anpassen, um zu überleben. Und das muss einfach jeder wissen, der selbstständig ist und jeder auch konsequent anwenden. Also wenn das eigene Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, dann muss ich das Geschäftsmodell ändern. Punkt.
So, das finde ich, sind auch wunderbare Worte zum Abschluss des Themas Erfolgsfaktoren. Und dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, lass doch in Feierabend rübergehen, oder?
Ja, unbedingt. Es fehlt das obligatorische Nerd-Thema zum Abschluss der Podcast-Folge. Und ich finde, da ist uns vorhin ja im Vorgespräch etwas aufgefallen. Da kommen so ein paar Fortsetzungen ins Kino von unseren Lieblingsfilmreihen. Also jetzt konkret in Kürze Ende Mai startet The Mandalorian oder The Mandalorian und Grogu, ja, oder And Grogu heißt der Teil, also die Fernsehserie von Disney Plus. The Mandalorian wird als Kinofilm fortgesetzt. Wie groß ist da dein Hype oder wie groß ist die Vorfreude bei dir?
Ich habe sehr, sehr spät erst mitbekommen, dass es diesen Film gibt. Erst jetzt, als ich einen anderen Film eigentlich im Kino sehen wollte und geschaut habe, ob der bei uns in der Stadt läuft, kam diese riesige Vorschau für den Mandalorian-Film. Und der Hype ist grundsätzlich da, weil ich die Mandalorian-Serie total toll fand. Andersrum bin ich halt auch immer so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil diese nachträglichen Produktionen ja auch manchmal, also die dann irgendwie in eine Story reingeschrieben wurden oder halt nachträglich nochmal quasi dazu gedichtet wurden oder davor gedichtet wurden, ja, auch manchmal so ein bisschen nach hinten losgehen, dadurch, dass Schauspieler ausgetauscht werden etc. Bei Mandalorian sehe ich das jetzt gar nicht mal so schlimm, weil das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Aber um da mal so ein bisschen in ein anderes Beispiel reinzugehen, gibt es ja auch in voraussichtlich Ende 2027 einen neuen Herr-der-Ringe-Film. Und da bin ich dann doch sehr zwiegespalten, weil eben der Cast komplett ausgetauscht wurde quasi. Ja. Ne, da habe ich jetzt neulich Push-Benachrichtigungen bekommen, dass der Schauspieler aus 50 Shades of Grey den neuen Aragorn spielen soll. Ja, ich weiß noch nicht, ja, was ich davon halten soll.
Da haben wir unsere Sehgewohnheiten und das stelle ich mir ganz schwierig vor, tatsächlich. Also das betrifft aus meiner Sicht so ein bisschen ja alle Herr der Ringe Fortsetzungen oder auch das Prequel mit The Hobbit. Genau, ich glaube, bei Mandalorian ist ja eher die Frage, warum nicht eine vierte Staffel? Warum ein Kinofilm? Vielleicht ist das auch ein richtig guter Abschluss. Das kann total sein. Ich finde es jetzt tatsächlich auch schwierig, also wieder so aus Marketing-Sicht, also um The Mandalorian überhaupt gesehen haben zu können, musste man ja ein Disney-Plus-Abo haben. Wenn ich ein Disney-Plus-Abo habe, warum, und ich es gewohnt bin, diese Serie und diese Charaktere zu Hause auf dem Fernseher zu schauen, warum sollte ich ins Kino gehen? Das erschließt sich mir nicht so ganz und ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich den wirklich im Kino sehen werde mit meiner Frau. Ich habe auch die dritte Staffel noch nicht ganz zu Ende geguckt, weil die ersten beiden Folgen ziemlich öde waren aus meiner Sicht. Also ich fand zweite Staffel super, also erste war dann ja auch wirklich was Neues, war gut, die zweite war besser als die erste und die dritte fand ich jetzt echt lame bisher, muss ich sagen. Und also wenn wir es uns im Kino anschauen, dann schauen wir natürlich vorher die Staffel noch zu Ende. Und ja, eine Hand vor Gollum mit Darstellern, die entweder wahnsinnig gealtert sind inzwischen. Okay, also Gandalf, ne, der sieht natürlich schon immer richtig alt aus, aber Ian McKellen ist natürlich deutlich älter und ja, andere sind da schon wirklich auch in Schauspielrente oder schon tot, ja, in dem Alter, um mal ganz drastisch zu sagen. Und ja, für Aragorn muss dann halt jemand Neues suchen, weil es ja auch ein Prequel ist, was dann, ich weiß gar nicht, wie lange vor Herr der Ringe spielt, 20, 30 Jahre oder so. Ja,
da bin ich mir auch unsicher.
Ja, irgendwas in der Art, ja, also wird jetzt, ja, kommen die ganzen Hardcore-Herr der Ringe-Fans und geben uns eine schlechte Kritik für die Folge, weil wir wagen, das nicht zu wissen. Sorry. Und also ich bin da skeptisch. Ich bin noch skeptischer bei vielen anderen Dingen. Also wenn man Dinge neu aufleben lässt, ich bin zum Beispiel, muss ich mir jetzt auch einmal outen, ich sag's mal ganz mutig, ich bin kein Harry Potter-Fan. Und natürlich hatten die Filme ihren Charme, aber ich bin jetzt auch mega skeptisch, was die Serie angeht. Also es kann sogar sein, dass die mir besser gefällt als die Filme. Das halte ich durchaus für möglich. Aber es ist ja alles noch nicht so lange her. So. Mhm. Also jetzt, das muss ich sagen, ist von Warner richtig mutig aus meiner Sicht, da die Filme quasi ja neu zu verfilmen nach weniger als 20 Jahren. Also wann war der letzte Teil im Kino?
Wenn ich 10 Jahre 2016, ja, also 10, um die 10 Jahre muss es sein.
Ja. Und jetzt zu sagen, wir kommen da mit einer Serie, was natürlich trotzdem auch was Gutes hat, weil dann natürlich viel mehr aus den Büchern verfilmt werden kann. Wenn man sagt, ein Buch ist eine Staffel von, ich weiß nicht, 8 Folgen oder so, statt 2 Stunden, 2,5 Stunden Kinofilm, dann habe ich natürlich viel mehr Platz. Und es kann sein, dass es inhaltlich dann wirklich auch schöner ist. Aber auch, ja, auch hier haben wir ja wieder eine Überlagerung durch irgendwelche Diskussionen über die Besetzung, die also natürlich nicht komplett ausbleiben kann, aber die dann ja auch ganz schnell rassistische Untertöne hat. Also deswegen, das ist manchmal schwierig, also irgendwie zwischen Hype und Vorfreude und aber auch vielleicht auch totale Ablehnung, gerade wenn man Hardcore-Fan ist, also zu sowas neige ich nicht. Aber ja, es ist spannend und also generell, glaube ich, können wir Nerds, sage ich einfach mal so pauschal, uns freuen, wenn mehr Content kommt, aber manchmal macht er halt auch was kaputt und ich hoffe sehr, dass The Mandalorian und Grogu und oder auch dann The Hand for Gollum nichts kaputt machen, sondern das ganze Filmuniversum schön ergänzen. Bei The Mandalorian habe ich ein gutes Gefühl nach dem zweiten Trailer, der vor kurzem rauskam. Der erste Trailer war so, ja, okay, das ist das Niveau der Fernsehserie. Warum im Kino? Der zweite Trailer, der hat es in sich, muss ich sagen. Den fand ich gut und da, ja, mal gucken, wie es wird. Und ich bin sehr gespannt auf den ersten Trailer für The Hand for Gollum. Und da erwarte ich wenig, muss ich sagen. Da erwarte ich relativ wenig. Schauen wir mal.
Ja, schön.
Ja, haben wir das Nerd-Thema abgehakt. Nein, im Ernst. Also ich finde, da gibt es immer so viele Themen, über die man reden kann. Und ich finde, also kaum etwas ist ja emotionaler als diese also Fortsetzungs- und Prequel-Geschichten, die dann teilweise ja auch ein bisschen aufgesetzt sind. Also vielleicht ein Satz noch dazu, wer es noch nicht gehört hat. Es soll wirklich ein Sequel, also eine echte Fortsetzung zum Herrn der Ringe geben, mit den noch lebenden alten Darstellern oder denen, die dann auch noch passen in die Rolle. Also irgendetwas, was 20 Jahre nachdem spielt, dass Frodo und Co. dann Mittelerde verlassen haben per Schiff, da irgendwie zu den Elfen gesegelt sind. Ja, also das heißt, da werden wir dann Samwise Gamgee sehen und vielleicht auch Peregrin Tuck und wie sie alle heißen. Aber halt dann als alternde Hobbits, die da noch irgendwelche Abenteuer erleben. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also es klingt wie ein Aprilscherz, aber es ist ernst, das soll kommen.
Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Was ich noch so ein bisschen, da habe ich lustigerweise, wir haben jetzt vor ein paar Wochen so ein Herr der Ringe Extended Edition Marathon gemacht. Ich habe die Extended Editions erst in diesem Jahr das erste Mal gesehen. Und in diesem Jahr auch direkt das zweite Mal gesehen, 3 Monate später. Und da haben wir noch so ein bisschen rumgeblödet, weil das Originalfilmmaterial soll ja eigentlich noch viel länger sein als eben diese Extended Editions. Ja. Und ich muss sagen, ich würde eine Petition dafür unterschreiben, dass es eine Extended Edition gibt. Einfach für noch mehr Content, aber von dem Originalen. Und das Gleiche übrigens auch bei Star Wars. Das wäre doch mal was.
Ja. Ja, also da bin ich also generell auch immer dafür. Also manchmal tut das richtig weh, da sieht man rausgeschnittene Szenen. Also ich finde diese Rubrik, die man ja auch bei den Streamingdiensten häufig hat, Deleted Scenes, das gibt's also auch auf Disney Plus unter anderem häufig. Und dann ärgere ich mich, dass die Szenen nicht drin sind. Denke ich, warum? Ja, also das sind jetzt irgendwie 6 kleine Schnipsel, jeder irgendwie 1 Minute lang oder so, die 6 Minuten länger hätten es wirklich schöner gemacht. Und ja, gut, ne? Also das ist dann halt der Schnitt und das sind die Vorgaben der Kinos oder der Studios und manchmal machen sie Ausnahmen, dann ist ein Film halt auch mal 3 Stunden lang. Aber also da hat sich ja früher bei Ben-Hur oder so oder Kleopatra keiner Gedanken drüber gemacht. Das Ding ist halt ins Kino gekommen und dann hat das halt 3 Stunden gedauert, dann gab es eine Pause zwischendurch und aus heutiger Sicht könnte man ja den Film kürzen, drastisch, ja, so, weil die Dialoge so lang sind und so weiter und weil wenig passiert im Vergleich zu heutigen Filmen, ja, und dann haben wir große Werke wie Herr der Ringe, wo man weiß, da gibt's eine richtige Fanbase und da finde ich auch, da darf der Film dann gerne 3 Stunden lang sein, also einer davon. Und naja, bei Star Wars ist so wieder ein bisschen eine andere Sache. Da gibt es auch Deleted Scenes, die ich kenne, wo ich sage, gut, dass sie es rausgeschnitten haben. Ich brauche nicht noch mehr Mist à la Midi-Chlorianer und so. Aber genau, das ist dann alles Ansichtssache. Aber für mich können solche Sachen dann auch fast nicht lang genug sein. Und naja, die Extended Editions haben dann ja auch so einen Beigeschmack. Ja, man hat ja, das Ding dann irgendwie 1-2 Mal im Kino gesehen, vielleicht noch häufiger, hat da Geld gelassen. Dann kauft man sich eine DVD. Dann kauft man sich dann noch die Extended Edition auf DVD oder Blu-ray. Und immer wieder gibt man Geld aus. Also es erhöht aus Marketing-Sicht wieder diesen Customer Lifetime Value drastisch. Anstatt einmal im Kino 15 Euro auszugeben, habe ich dann halt vielleicht nachher 150 Euro ausgegeben, um wirklich alles gesehen zu haben, was es gibt. Und wenn ich dann höre, es gibt eigentlich noch mehr Material, ja, dann wird man vielleicht auch langsam ein bisschen sauer.
Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen der andere Gesichtspunkt dazu. Naja. Genau.
Aber gucken wir mal. Da werden wir uns weiter drüber unterhalten, über solche Themen und auf dem Laufenden halten. Und ich würde sagen, soweit für heute, liebe Theresia. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Aufnahme. Und ja, wenn, ich glaube, diese hier rauskommt, dann ist The Mandalorian auch schon im Kino angelaufen. Ne? Anfang Juni wird diese Folge erscheinen.
Genau. Vielleicht sprechen wir in der nächsten Folge dann drüber, ob wir es im Kino gesehen haben oder nicht. Wir werden es sehen.
Ein kleines Update sollten wir geben, ja, auf jeden Fall. Prima. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Und bis dahin mögen die Würfel mit euch sein.
Tschüss.